Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 275. Axel Schulz. Was bleibt, wenn der letzte Kampf vorbei ist? In diesem Experten-Talk spreche ich mit Axel Schulz, einer der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Boxsports. Mit seiner offenen und zugewandten Art beeindruckte Axel mich beim letzten Euromainz-Wirtschaftsgipfel in Hamburg. Der Profiboxer blickt zurück auf eine außergewöhnliche Boxkarriere mit 3 Weltmeisterschaftskämpfen, großen Erfolgen, ja und ebenso prägenden Niederlagen. Doch im Mittelpunkt steht nicht der Titel, sondern die Frage, was bleibt nach dem Applaus? Welche Werte, welche Haltung und welche Lebenslektionen nimmt man mit aus dem Spitzensport? Gemeinsam sprechen wir über Fleiß, Disziplin, Rückschläge, Verantwortung und den Mut, nach einem intensiven Lebensabschnitt neue Wege zu gehen. Als Unternehmer, als Mensch und als Persönlichkeit mit klaren Werten.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Heute habe ich eine Legende bei mir. Also, wenn ihr da mal schaut, den kennt ihr, den Mann. Der stand oft im Ring. Der ist Boxer. Herzlich willkommen, Axel Schulz.
Ein wunderschön. Naja, du, Legende hört sich schon immer fast tot an, aber ist ein schönes Kompliment. Naja, aber das ist ja nun mal, ich bin ja ein bisschen älter.
Ja, aber ganz ehrlich, ich muss euch sagen, Axel ist die Granate. Und zwar ist Axel deswegen die Granate, weil ich habe mich K.O. geschlagen, wenn ich mal so sagen soll. Wir haben vor einer Woche das schon mal aufgenommen. Es war ein super tolles Gespräch. Ich, Dussel, habe vergessen, das aufzuzeichnen. Ja, weil ich glaubte, wenn da oben... Ja, aber das passiert einfach. Und Axel, cool wie der ist, doch, dann müssen wir es normal machen.
Ja, ich glaube, du hast auch ein bisschen was vor den Kopf gekriegt. Deswegen ist das ein bisschen schwierig bei dir, weil... Das ist eigentlich immer meine Entschuldigung, wenn ich irgendwo bin. Dass ich sage, ihr müsst langsamer mit mir reden. Ich habe mal ein bisschen früher geboxt und das ist ja nicht so gesund.
Na, du hast ja sehr früh angefangen mit dem Boxen, ich glaube mit 11 Jahren. Und das Boxen, damit fing es ja gar nicht an, sondern bei dir begann es irgendwie ganz anders, oder?
Naja, wie jeder kleine Junge habe ich Fußball natürlich gespielt und habe mich auch im Verein angemeldet. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Und da war ja Sport, wurde ja gefördert ohne Ende. Meine Mama war alleinstehend, also hat sie getrennt mit meinem Vater. Und dann bin ich so irgendwann mit 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, zum Fußball gerannt, so mit meinen Kumpels. Und das fand ich aber so doof. Also alle hinter dem Ball, habe ich gedacht, oh nee. Dann bin ich da wieder ausgetreten. Dann bin ich zur Leichtathletik gerannt. Und dann immer im Kreisrennen, das fand ich ja noch bekloppter. Und dann bin ich zum Schwimmtraining gegangen. Wir hatten eine wunderschöne Schwimmhalle in Fürstenwalde an der Spree. Das war echt genial mit 3 Meter Block oder 5 Meter Turm. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich im Schwimmverein ein bisschen Schwimmen trainiert. Und dann bin ich mit einem Freund mitgegangen zum Boxtraining. Und das erste Mal beim Boxtraining bin ich hingekommen und der Übungsleiter sagte, so, wir rennen jetzt 5 Runden im Stadion, machen Krafttraining und dann rennen wir nochmal 5 Runden. Und ich so, hä? Wie soll er geboxt werden? Und dann hat er mir ja gesagt, ja, das gehört dazu. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich komme ja aus den Leitern, da war ich ja fast gerade. Und bin dann losgegangen. Und dann hat mein Kumpel Boxhandschuhe mit nach Hause genommen, ins Kinderzimmer. Die gingen uns damals bis hier. Also wir waren ja klein und das waren so 16, 18 Unzen Boxhandschuhe, die nicht wehtaten, also nicht wirklich. Und dann haben wir im Kinderzimmer geboxt und mein Kumpel hat auf meine Nase gehauen, weil er halt schon im Boxtraining länger war. Da habe ich so gedacht, das will ich auch können. Und habe dann angefangen von einmal die Woche auf 2-mal die Woche, 3-mal die Woche und bin dann immer wieder zum Training gerannt, weil mir Spaß gemacht hat, aber auch die Abwechslung war da. Also das war ja nicht nur das Boxtraining, was dazu gehörte, logischerweise, Da war ja dann auch das Krafttraining, die Ausdauer, das Rennen, das Seilspringen, alles so was. Und das hat mir einfach Spaß gemacht.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ja bei diesem Sport ist ja das Aufwärmen, das, also den Körper überhaupt erstmal in Gange bringen. Ich kenne das noch vom Karate früher, als ich das gemacht habe. Meine Güte, das sind Übungen, von denen ich heute noch profitiere, weil du ja deinen ganzen Körper trainierst. Das ist ja nicht nur das Rumtänzeln und Boxen und Zuschlagen, sondern da kommt ja noch mehr dazu. Wahrscheinlich ist es das, was dir heute auch immer noch hilft, was deinen Körper fit hält, oder?
Naja, fit ist was anderes, aber wir werden halt nicht jünger, sagen wir mal so.
Ja.
Aber nee, das macht schon Spaß, weil du einfach die Vielfältigkeit hast. Also, dass du wirklich viele Muskelgruppen nicht bewusst trainierst, so wie im Fitnessstudio, was ja auch toll ist. Also, keine Frage, da bin ich auch angemeldet. Angemeldet, wie gesagt. Also,
Angemeldet.
aber im Fitnessstudio gehst du rein und sagst, heute machst du Beinübungen, Beinpresse oder was auch immer. Und beim Boxen ist es einfach so, du trainierst alles. Also du musst dich ja bewegen auf den Beinen, also dementsprechend auch die Muskulatur. Und wenn du mal an deine Grenzen gehst beim Boxtraining, dann hast du manchmal, also mir ging es so, Muskelkater in den Waden. Also dann
Oh
sagst du,
Gott.
hä, ich bin doch gar nicht gerannt. Aber das geht eben halt, der Schwung geht von unten aus dem Fuß los. Über die Wade, über die Hüfte wird alles übertragen und da kommt dann die Schlagkraft her, die ich leider nicht hatte. So,
Nein,
das ist.
aber nachher hattest du die, also du warst jedenfalls, also dein Titel war Boxer mit Herz, ne? Und
Ja,
der aber
ja.
zuschlagen kann und Standfestigkeit hat. Das haben sie alle gesagt.
Ja, Nehmerqualitäten hatte ich.
Nebenqualität.
Also die hatte ich. Also da war wirklich, das war ein Zut. Der erste, der mich dann vorzeitig geschlagen hat, war Klitschko.
Ah ja.
Und
Aber da
sonst
kommen
bin
wir
ich
später noch
immer gut
drauf. Da
über
kommen
die
wir
Runden
später noch
gekommen.
drauf. Ja, aber es hat ja, du bist ja in der DDR aufgewachsen und damals war es ja auch Disziplin, gehörte ja mit dazu. Das ist ja das heute. Wir stehen ja vor dem Jahreswechsel. Und zum Anfang des Jahres sagen wir, oh, ich werde das machen. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio.
Ja.
Die meisten hören nach 14 Tagen auf oder 3 Wochen. Und beim Boxen ist es ja so, da musst du ja ständig trainieren. Du kannst ja nicht einfach sagen, nö, jetzt höre ich auf, sondern du musst ja ständig was machen. Und dieses Durchhaltevermögen, ich glaube, das fehlt vielen Menschen. Das können die überhaupt nicht.
Das ist nicht nur beim Boxen so, das ist bei allen Sportarten so. Also wenn du oben anklopfen willst, egal auf welcher Ebene, musst du eben halt trainieren. Und deswegen, da gibt es so einen berühmten Spruch, Fleiß schlägt Talent. Also
Ah.
das heißt, immer versuchen, ein bisschen mehr zu machen und an deine Grenzen zu gehen. Bei mir war immer der Leitpunkt, ich versuche 100% zu geben. Manche Tage waren scheiße. Also da bist du dann mit dem falschen Bein aufgestanden. Das kennt ja jeder, ob das im Beruf ist oder ob das eben halt beim Sport ist. Und du schaffst nicht die 100%, aber du gibst die Mühe und schaffst vielleicht 85. Ist dann auch okay mal, aber du darfst nicht die Regel werden. Und deswegen, das ist in allen Sachen, du musst eben halt fleißig sein, dranbleiben, ob das, wie gesagt, in der Firma ist, ob das hinterher telefonieren ist, ob das ist. Du musst einfach dranbleiben und Disziplin haben.
Naja, und ist also so eine Boxkarriere ist ja auch reichlich mit Niederlagen, mit Ungerechtigkeiten gepflastert. Also
Ja.
1995 war es, ich glaube, dein Boxkampf, George Foreman, also das war ja legendär. Die Leute haben gesagt, boah, da sind manche nachts aufgestanden. Das habe ich für Muhammad Ali auch getan. Da bin ich mal nachts raus, um mir diesen Boxkampf im Original anzuschauen. Aber der ist nicht so fair ausgegangen, wie er eigentlich ausgehen sollte. Also viele haben gedacht, der Axel Schulz war besser. Aber
Ja,
gewonnen hat
aber
der Vormann.
ja, wenn du so eine Legende boxt in Amerika, der schon Vorverträge hat, gegen Mike Tyson zu kämpfen für 50 Millionen Dollar, wie auch immer, dann musst du den K.O. schlagen. Und ich war mir sicher, ich war Kanonenfutter, keine Frage. George Foreman ist 1994 gegen Michael Moore, der älteste Schwergewichtsweltmeister geworden, mit 46 Jahren damals, oder ich glaube mit 45 geworden, aber 46 Jahre dann. Und dann hat er eine freiwillige Titelverteidigung gehabt und da kam dann mein Manager ins Spiel, der mit ein bisschen Bestechungsgeld nachgeholfen hat, dass ich von der Nummer 15 der Weltrangliste, was ich eigentlich war, George Foreman durfte sich unter den ersten 12 jemanden aussuchen und mein Manager hat da ein bisschen Kohle wachsen lassen und hat sozusagen George Foremans Manager und die IBF bestochen, dass ich eventuell, ob es machbar wäre, dass ich auf Nummer 12 rutsche, schnell mal. um so George einen leichten Gegner zu verschaffen. Und das war mein großes Glück, dass die alle zugestimmt haben, die Hände aufgehalten haben. Und dann habe ich die Chance gekriegt, in Amerika, in Las Vegas, mit drei Punktrichtern aus Las Vegas, aus Nevada da zu kämpfen. Und da war mir auch klar, du musst hier einen super Kampf machen, am besten durch K.O. gewinnen. Aber George hat mich auch ausgesucht, weil ich nicht der K.O.-Schläger war. Ich hatte von meinen damaligen 25 Kämpfen oder weiß ich wie viel, 11 durch K.O. gewonnen. Und du guckst ja dann auch, wen hat er geboxt? Gegen wen hat er denn K.O. gewonnen? Wo hat er denn verloren? Da hatte ich eine Niederlage drinne gegen Henry Akinbande, der später auch Weltmeister wurde. Gegen den habe ich verloren um die Europameisterschaft. Und das war aber damals noch tragbar, sag ich mal, dass Foreman mich da eben genommen hat. Aber wie gesagt, er hatte Heimvorteil. Und das spielt natürlich eine große Rolle, dass er einen Vorvertrag hatte, gegen Mike Tyson zu kämpfen. Geldsache, Geld regiert das Profiboxen nach
Also
wie vor.
diesen Eindruck habe ich auch, dass im Boxen man so ein bisschen guckt, Mensch, welche Chance habe ich zu gewinnen? Wenn ich keine Chance habe zu gewinnen, was ist denn für mich drin an Kohle und ähnliches? Ne, so, das scheint also doch so ein bisschen da etwas
Ja.
anders zu sein als vielleicht in manchen anderen Sportarten. Sehe ich das richtig, so wie du es mir schilderst, scheint da was dran zu sein.
Ja, wenn du natürlich so eine abrechenbaren Sportarten hast, wie Leichtathletik, wie Schwimmen, dann ist es natürlich, da kannst du nicht manipulieren. Aber überall, wo Menschen urteilen müssen oder einschätzen müssen, die Menschen sind bestechbar. Also da kannst du schnell was machen und dementsprechend ist es natürlich einfacher, wenn du einen Heimvorteil hast auch, also sprich in Las Vegas. Dann die drei Punktrichter kennst und einen guten Einfluss hast, dann sagen die natürlich, selbst bei einer knappen Runde gehen wir die lieber George Foreman.
Ja, 1995 ging es dann weiter, ne? Im April, dann im Dezember hast du noch mal so eine Nummer gemacht mit François Botha. Die Entscheidung war auch nicht so eindeutig. Vor allen Dingen hat sich ja etwas rausgestellt bei Botha, wo alle dann nachher gesagt haben, na ja, hätten wir das vorher gewusst, wa? Oder?
Ja, hätte man vorher gewusst. Also ich bin da sicherlich als Favorit drin gegangen, weil man muss sagen, die IBF hatte George Foreman angeordnet, einen Rückkampf zu machen. George hat abgelehnt und hat gesagt, nee, gegen den tasmanischen Teufel waren seine Worte, boxe ich nicht nochmal.
Ui, ui.
Er legt den Titel nieder und dann hat die IBF entschieden, dass sie gegen François Botha, gegen Südafrikaner boxe. Und der Südafrikaner, der hatte unter anderem seinen Kampfrekord super hingestellt, weil er mal drei Kämpfe an einem Abend gemacht hat und alle drei in der ersten Runde gewonnen hat. Und dadurch ist er dann natürlich in die Weltrangliste weiter vorgekommen, wurde vom berühmtesten Manager der Welt, Don King, gemanagt. Also das war natürlich ein Riesen-Pluspunkt für ihn. Ich hatte damals mit Wilfried Sauerland mich beraten und der sagte, Mann, Axel, verzichte um Teil deiner Börse. Und wir versuchen, Botha nach Deutschland zu holen. Das hat dann nicht geklappt. Wir sind nach Stuttgart gegangen. Und dann habe ich den Kampf gemacht. Das war nicht mein bester Kampf, aber von Botha war das auch nicht sicherlich der beste. Und ich habe den Kampf dann knapp verloren. Eine Unruhe in der Halle gewesen. Danach kam auch das Verbot, dass man Glas und Flaschen und so was alles in die Ränge mit reinnehmen kann. Weil die sind dann alle geflogen und Richtung Ring, als ich dann aber schon draußen war. Und ich bin dann mit Freunden nach Hause gefahren, weil ich sollte eigentlich mit dem Hubschrauber fliegen nach Berlin, den regierenden Bürgermeister guten Tag sagen. Ich bin der Nachfolger von Max Schmeling. Wir haben ja erst einen deutschen Schwergewichtsboxer, der Weltmeister war. Das war Max Schmeling damals.
Max Schmeling hast du
Und
wahrscheinlich auch persönlich kennengelernt, klar.
den durfte ich auch persönlich kennenlernen, ja, im Vorfeld dann und so. Also, und jedenfalls war der Hubschrauber weg, war alles weg und ich habe dann zu Hause gesessen und habe gedacht, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Habe meine Verträge gelesen und da stand drin, solange wie ich boxe, zahlen die Sponsoren zumindest. Also ich kriege jetzt keine Boxeinnahmen mehr, logischerweise, weil ich nicht wusste, mein Manager Wilfried Sauerland hat sich nicht mehr gemeldet, mein Trainer hat mich mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, also das war alles, ist alles hinuntergefallen. Ist dann immer so eine Entscheidung, wenn du gewinnst, sind alle hinter dir, wenn du verlierst, bist du alleine. Also da sind dann wirklich nur noch ein paar Freunde geblieben. Auf jeden Fall habe ich weiter trainiert und bin dann immer in die Trainingshalle gegangen, wenn als mein Trainer und Henry Maske, das war damals meine Trainingsgruppe, nicht da waren. Und dann auf einmal habe ich gerade trainiert, das war so 14 Uhr, und schließt auf einmal jemand von außen auf, Manfred Wolke, und sagt, setz dich mal kurz hin, Axel, wir müssen reden. Und dann sagt er, folgendes, Botha war gedopt. Du kriegst noch mal eine Chance oder einen Rückkampf vielleicht. Also wir müssen mal gucken, wo die Sache hinfällt. Und jetzt kommt der Knaller. Nächsten Tag haben alle wieder angerufen. Das war wirklich menschliche Enttäuschung hoch 27, weil die hätten ja auch gleich anrufen können. Also viele
Ja.
meiner Freunde in Frankfurt-Oder, wo ich heute noch wohne, die kamen vorbei und haben Kaffee mit mir getrunken oder ein Bier. Ich bin mit manchen in eine Kneipe gegangen, weil es ja gerade Dezember war und wir haben eben halt gesessen und war jetzt nicht so lustig, klar, aber eben halt, die haben gesagt, Mann, Axel, hast einen Kampf verloren, ist ja nicht schlimm, aber ist trotzdem eine coole Socke, also komm mit uns mit, wir feiern ein bisschen und so. Aber die anderen alle, die sich gar nicht gemeldet haben und dann, als es dann rauskam, dass Botha dope war, wieder angerufen haben und gesagt, Axel, du bist ja doch ein toller Typ. Aber ich dachte, was ist denn jetzt nicht richtig? Also da habe ich dann wirklich hart fürs Leben gelernt, auf einen Schlag.
Also eine der größten Enttäuschungen, dass du festgestellt hast, und im Unternehmertum ist es ja nicht anders. Solange du Geld
Ja.
verdienst, solange berühmt bist und reich, dann sind sie alle deine besten Freunde. Auf einmal hast du verloren. Ach du meine Güte, nee, mit dem Typ will ich jetzt nichts zu tun haben. Also diese Erfahrung hast du auch
Ja,
gemacht.
die habe ich
Also.
aber richtig durchlebt. Und ich muss sagen, in Amerika ist es ja, wenn du mal Konkurs gehst oder wie sie quasi, ja, kein Problem. Also im Gegenteil, du kannst dich immer wieder neu ausprobieren und sagen, woran lag es und so. Du siehst ja viele Firmeninhaber, die großen Firmeninhaber, die waren ja alle mal irgendwie am Abkacken und vor dem Konkurs oder im Konkurs, aber haben dann draus gelernt und irgendwann haben sie riesen Imperium so viel gebaut. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte dann, ne? Dass man das wirklich als Lernfaktor auch nimmt. Weil wenn man keine Fehler macht, das wäre ja zu schön, dann wären ja alle
Ja,
Unternehmer
dann würden wir ja nichts
oder
lernen.
alle wären erfolgreich. Ja, eben. Also man muss Fehler ruhig machen dürfen in vielen Sachen.
Ja, und dann hast du, gab es ja auch noch einen legendären Kampf. Du hast ja, es ist ja selten, dass zwei Brüder eine gleiche Sportart machen, ne? Die Klitschko-Brüder.
Ja.
Der eine ist heute Bürgermeister in Kiew, eine stark umkämpfte Stadt, müssen wir sagen. Und gegen den anderen, den hast du geboxt, gegen Wladimir Klitschko.
Ja.
Ja, voller Hoffnung, aber es ging dann doch, oder?
Voller Hoffnung hört sich gut an. Also man muss immer sagen, wenn man im Schwergewicht durch K.O. verliert, macht das immer was. Und als ich dann immer gekämpft habe, die sogenannten Aufbaukämpfe, die auch nicht immer einfach sind, weil du immer als Favorit drin gehst, habe ich einen Kampf gemacht in Leipzig, in Dortmund, ach, weiß ich wo. Und immer nach dem Kampf gibt es ja Pressekonferenzen. Wir hatten ja mit RTL einen sehr starken Partner an unserer Seite gehabt. Und da gab es natürlich immer Pressekonferenzen. So, Ecke. Ausgekämpft, ausgelaugt, gewonnen. Also ich habe zum Glück alle sogenannten Aufbaukämpfe gewonnen. Aber bei der Pressekonferenz immer die Klitschkos da und haben dann von hinten immer, Axel, wir boxen dich, wir kämpfen überall.
Ja.
Und ich immer, oh nee, da sind sie schon wieder. Ja,
Ja.
so. Und dann irgendwann hat Wladimir Klitschko gegen Ross Pyrotty verloren in Kiew, in seiner Heimatstadt, in der 12. Runde durch K.O. Und da wartet immer dann schon so ein Geplänkel und ich so, okay, jetzt boxe ich dich.
Da hast du gedacht, was der kann, kannst du auch.
Da habe ich gedacht, was der kann, kann ich auch. Und dann habe ich ihn herausgefordert. RTL war dagegen, Wilfried Sauerland, mein damaliger Manager, war dagegen, Manfred Wolke war dagegen. Aber ich habe gedacht, komm, ich probiere das jetzt. Ich wollte einfach eine Entscheidung haben in meinem Leben. Und RTL hat es dann machbar gemacht. Wilfried Sauerland und Peter Kohl aus Hamburg von Universum, der Manager von den Klitschkos, hat dann zugesagt nach ein paar Verhandlungstagen. Und wir haben dann einen Kampf gemacht in der Kölner Arena. Die war innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Und ich muss sagen, Wladimir war wirklich eine Granate. Also der hat mich dann in der achten Runde besiegt und das war dann auch. Und ja. Das war ein harter Kampf für mich. Also, das ging schon in der ersten Runde los. Der war 10 cm größer, 10 Kilo schwerer. Das macht schon einen Unterschied. Und der, wirklich, er hat mich gut geschlagen, gut besiegt.
Was mich jetzt mal interessieren würde, das ist ja nicht bei allen Boxern so. Also ich glaube, wenn ich mir so das Geplänkel ansehe, damals, also auch bei vielen, vielen Boxkämpfen, wo die wirklich wie Feinde gegeneinander auftreten, ist
Ja.
das nur Show oder nimmt man sich nachher in den Arm und sagt, Mensch, toll, schade, aber war ein guter Kampf. Wie läuft das? Oder ist das von Personen abhängig beim Boxen?
Das ist viel Show, klar, aber auch von Personen abhängig. Aber je mehr Wind du im Vorfeld des Kampfes machst, umso höher wird die Einschaltquote. Also das merkt man jetzt heutzutage eben halt auch, dass da eben halt das ganze Geplänkel mit dazugehört, das Schubsen, das war doch immer, aber das war nie unser. Also meins war sowieso nicht. Und insofern viel Show. Du hast es ja bei Mike Tyson, kennt ja wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer oder Zuschauer. Mike Tyson, wahnsinnig brutaler Typ im Boxring. Aber du hast gesehen, sobald er jemanden K.O. geschlagen hat, ist er der Erste, der dann, wenn der ausgezählt wurde, hingegangen ist und ihn hochgehoben hat. Also er ist schon auch ein cooler Typ und da siegt dann wieder die Fairness. Und das hast du eben halt im Sport. Da zählt es eben noch was. Im Geschäftsleben ist es ganz was anderes. Da trittst du nach und dann bist du weg.
Okay, alles klar. Also bei dir waren es, ich glaube, 33 Profikämpfe, wenn ich mich erinnern kann.
Ja, kann
Ja,
sein.
ja, ja,
Ja.
ja. 26 Siege, 11
Ja.
KOs,
Ja,
5
Wahnsinn.
Niederlagen und ein Unentschieden.
Na, einer war noch ohne Wertung. Der Botha
Eine ohne
kam,
Wertung, ja. No
der
contest.
Botha war gedopt.
Ja.
Der war ohne Wertung. Normalerweise hätte ich theoretisch den Titel bekommen müssen im Nachhinein, so wie das im Sport üblich ist, dass die darum kämpfen, natürlich, wenn da einer unrechte Mittel hat, das ist in der Leichtathletik so, das ist in allen Fragen so, im Gewichtheben, in Ringen, in Judo, im Boxen, Amateurboxen. Wenn derjenige, der gedopt war, erwischt wurde, dann kriegt der Nächste, der da auf der Stufe war, also der Silbermedaille eigentlich gewonnen hat, kriegt er die Goldmedaille. Bei mir war es nicht so, scheiße.
Ah,
Aber
das ist
gut,
ja
so ist
doof.
es.
Aber naja,
Ja.
okay. Und dann.
Also wir haben, wie gesagt, einen Kampf ohne Wertung.
Okay. Und 2006 war dann endlich Schluss. Dann war, glaube ich, der letzte Kampf gegen den Brian Minto. Ne? Ja, ist
Da
ohne ihn
wollte
so
ich es nochmal
glücklich. Ja,
wissen.
wer
Ja,
wolltest du?
da wollte ich es nochmal wissen und war
Ja.
aber 5 Jahre schon aus dem Ring raus. Und habe
Ah.
gedacht, ach komm, für dich, ich habe mit 31 Jahren aufgehört, also sehr
Ja, ja.
jung als
Ja,
Boxer und gerade
ja.
als Schwergewichtler. Und habe dann gedacht, da eben Kampf kannst du ja nochmal machen, vielleicht wären es dann noch drei, wenn ich gewonnen hätte.
Ja, okay.
Aber das sollte nicht sein, da habe ich mal wirklich in die Hosen gekackt, das muss man sagen. Da ist die Nervosität, was du dafür in Rad schieben musst, da war ich dann sozusagen alleine mit Veranstalter und so weiter alles. Da habe ich mich ein bisschen überhoben. Sagen wir mal so. Und deswegen, da hätte ich lieber Step by Step machen sollen. Ich habe mir jemanden aus der Weltrangliste rausgesucht, Brian Minto, der war 25. der Weltrangliste und den wollte ich unbedingt schlagen, um schnell wieder den Sprung in die Weltrangliste zu schaffen. Aber ich hätte mir auch einen anderen nehmen sollen. Vielleicht die 100.
Also ich meine,
Aber
wenn du gegen mich geboxt hättest, hättest du mit Sicherheit gewonnen. Ich habe keine Ahnung vom Boxen.
das, vielleicht.
Ach,
Das kann
nee.
ja immer mal ein Glücksschlag rauskommen.
Ja, ich glaube, das ist schon. Man muss ja auch gerade immer das, was man als Nachteil hat, zum Vorteil machen. Also wenn jemand klein, aber wendig ist und er boxt gegen einen ganz großen, das habe ich mal erfahren, dann muss er sich schnell ducken, dann muss er drunter weg und ähnliche Dinge. Also ich glaube, es geht ja immer darum, die Chancen, die du hast, auch wirklich zu nutzen, ne? In so einem.
Genau, ich bin ja mit meinen 1,90,
Ja.
war ich mal, jetzt schrumpfe ich langsam im
Oh
Alter.
ja, kenne ich auch.
War ich ja immer ein Kleiner. Ich habe immer gern größere Leute geboxt, weil wenn ich die versucht habe, in Rückwärtsgang zu drücken, dann, wenn man mal steht, ihr könntet ja mal zu Hause ausprobieren, wenn du im Rückwärtsgang bist, bist du mit dem Oberkörper hinter dem Fuß, hinter dem rechten Fuß oder linken Fuß, je nachdem, wie du stehst, hast nicht mehr die Schlagpower, da kannst du nicht mehr groß drehen und hast nicht die Schlagkraft. Deswegen habe ich immer gerne größere geboxt, um die unter Druck zu setzen. Um dann sozusagen ihnen die Power zu nehmen. Aber hat nicht immer geklappt. Also bei
Naja,
Klitschkos hat es nicht geklappt. Ja,
ist schon spannend. Naja, nun sagen die Leute, oh Mensch, derzeit mit 31 hat er aufgehört, was macht er denn jetzt so? Die meisten werden Kommentatoren, das hast du auch mal gemacht als Experte.
Mike immer noch. Ja,
Machst du
da
ja
bin ich
immer
immer
noch,
noch
ne?
dran, ja.
Klar, weil du weißt ja, worum es geht. Aber du hast noch eine andere Leidenschaft. Und die andere Leidenschaft, die hat was mit Essen zu tun. Du bist leidenschaftlicher Griller, ist das so?
Grillen und Kochen mache ich sehr, sehr gern. Backen ist ein bisschen schwierig, weil Backen
Ja.
ist wirklich ein hartes Brot sozusagen, weil du musst dich pinglichst an so Rezepte halten beim Backen. Das ist wirklich die Hölle. Aber beim Grillen und beim Kochen kannst du ruhig mal irgendwas falsch machen, ein bisschen zu viel Chili ran oder ein bisschen zu viel Salz ran. Dann machst du eben halt mehr Kartoffeln drin, damit die Stärke das wieder rauszieht und so weiter alles, dass die nicht versalzen sind. Also das ist dann entspannter. Und ich habe jetzt seit 12 Jahren ein eigenes Unternehmen gegründet, vor 12 Jahren. Im
Die Leidenschaft hat
Lebensmittel.
dich zum Unternehmer gemacht, richtig?
Ja, total geil im Lebensmittelbereich. Und
Ja.
ich mache meine eigenen Produkte. Sprich, ich mache eigene Soßen und sonst noch halt eigene Würste, Spare Ribs, Gewürze und habe jetzt 29 Lizenzprodukte und mache den ganzen Key-Count mehr oder weniger alleine. Also die versuchen reinzubringen in die großen Läden.
Das ist ja spannend. Also du hast ja zum Beispiel ein Produkt Currywurst und die gibt es bei dir im Glas. Das ist
Ja.
ja irre. Weil normalerweise brauchst du ja, wenn eine Currywurst, musst du immer einen Grill haben oder sonst irgendwas. Bei dir kannst du die Currywurst so nehmen, kannst die warm machen und dann hast du eine tolle Currywurst
Ich
aus
war
dem Glas.
damals einer der ersten, der die Currywurst im Glas gemacht hat, weil ich gesagt habe, wenn du zu Hause bist und Besuch kommst, dann kannst du ja schlecht zur Currywurstbude fahren und dir eine Currywurst holen. Eine frisch gemachte Currywurst schmeckt natürlich anders. Da braucht man nicht drüber reden. Da ist auch die Atmosphäre dann eine ganz andere. Aber wenn du eben halt mal Besuch kriegst, gerade zu Sportveranstaltungen oder eben halt Geburtstage, wenn du Bier trinkst, dann schmeckt eben eine Currywurst immer. Und ich war einer der ersten, der eine Currywurst im Glas gemacht hat. Und jetzt kommt's. Meine große Leidenschaft, das Grillen. Meine Kumpels sagen immer, Mann, bei dir schmecken die Spieße sehr, sehr gut. Also, und so habe ich Schaschlik auch ins Glas gemacht und habe da eben halt versucht, den Geschmack vom Grill ins Glas zu holen. Und so habe ich ein paar Produkte eben halt, die ich selber mitentwickle und selber auch daran arbeite, geschmacklich, dass es nach meinem, dass es mir schmeckt. Und so hoffe ich auch, dass es dann den meisten Leuten schmeckt.
Das ist ja spannend. Sag mal, die Transformation zum Unternehmer, hat dir da deine Erfahrung irgendetwas aus dem Boxen geholfen? Wahrscheinlich das nicht aufgeben oder gab es da irgendwas, wo du sagst, ah, das habe ich beim Boxen schon gelernt?
Genau, nicht aufgeben, immer kämpfen, versuchen weiterzumachen. Niederlagen, das geht im Leben, das weiß jeder selbst, nicht immer nur bergauf. Das wäre schön, wenn das bergauf gehen würde, aber das Leben ist wirklich eine Wellenform. Und manchmal sind die Tiefpunkte lange, wenn du unten bist. Die sind zum Beispiel, wenn ich Verhandlungen mache und ein Einkäufer von irgendeinem großen Konzern sagt, nee, deine Soße schmeckt mir nicht, die lege ich hier nicht hin, das peinlich. Das ist erstmal ein kleiner Niederschlag, da musst du
Ist
halt
wie ein Boxen,
weiterkämpfen.
ne? Wie ein Boxen,
Ja,
glaube ich,
wie
ne?
im Sport, ja, abrechenbar und wenn dann keine Umsätze kommen, ist schlecht. Und dann musst du eben halt weitermachen, weiterentwickeln und sagen, na, mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch was drin. Und bei mir, ich bin jetzt seit 12 Jahren im Handel mit meiner Marke Axels, hat sich das wirklich, sag mal, durchgesetzt, dass ich energisch dranbleibe, auch nach so einem Tiefschlägen. Ich versuche immer wieder aufzustehen und da zu sein.
Hilft dir das manchmal, dass man dich kennt, wenn du irgendwo deine Produkte anbietest, dass die Einkäufer sagen, ach, von Axel Schulz, ja, das wollten wir schon immer mal haben, oder musst du genauso kämpfen um die Listung wie andere auch?
Ich muss genauso kämpfen, aber der Name hilft natürlich schon. Also wenn ich jetzt irgendwo anrufe und sage, ich fange dann immer so an und sage, oder war zum Anfang so, hallo, hier ist Axel Schulz. Ein bisschen langsamer reden wäre schön, damit ich das mitkriege, weil ich habe früher mal viel vor den Kopf gekriegt. Und dann kommt immer, wie? Du bist wirklich der Boxer Axel Schulz? Und nur habe ich ja nun einen ganz einfachen Namen, den sich jeder merken kann. Da ist ein riesen Pluspunkt. Also, und das ist dann schon hilfreich, wenn ich dann sagen kann, okay, die Leute kennen mich, aber im Endeffekt entscheidet der Kunde, der die dann kauft. Also wenn ich ausliefer einmal und das Zeug bleibt im Regal stehen, dann bringt es auch nicht weiter. Dann ruft mich der Einkäufer an und sagt, ja toll, wir haben es probiert, wir setzen das jetzt runter und dann wird das rausgelistet oder rausgeschmissen. Dann bist du natürlich auch nicht glücklich, weil ich versuche immer das Optimale rauszuholen, weil ich habe ja auch Produzenten, die dranhängen, die mit Riesenmaschinen einen Riesenaufwand machen, um so ein Glas zu produzieren. Und da musste doch verkauft werden.
Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Ich meine, auch gerade in der Lebensmittelbranche, der Wettbewerb ist ja riesig. Da bietet ja jeder irgendetwas an. Naja, und so ein Name kann dann natürlich helfen, aber bei Produkten, du musst liefern. Wenn das nicht schmeckt, kannst du es vergessen. Dann bist du
Genau.
raus, sofort. Also die Leute
Ja.
müssen sagen, oh, die Axel Schulz, die Currywurst, die wollen wir haben. Dann funktioniert es ganz gut, glaube ich.
Genau, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Verkostung gemacht von einer neuen Pizza, also zwei Pizzen mit Protein. Und ich muss sagen, die schmecken beide hammermäßig. Also ich versuche die wirklich mitzugestalten, mit ein bisschen meiner Soße drauf, mit den ganzen Zutaten, was da dran ist. Und jetzt musste ich aber den Hersteller anrufen und sagen, ja, ein bisschen zu scharf ist die eine. Also weil das grenzt gleich wieder aus. Ich habe ja auch drei Arten einer Soße, einer Gourmet-Soße. Das ist eine Originalsoße. Dann ist eine mit Chili drin, ein bisschen schärfer und dann eine Trüffelsoße. Aber du merkst, in der Rangliste ist die Originalsoße, die schlägt alles. Dann kommt die Trüffelsoße, die ist sehr speziell, aber die Hot and Spicy, schwierig, weil den Leuten ist es manchmal zu scharf. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Alternative machen.
Ich war ja im letzten Jahr auf der Internorga, weil ich da eingeladen
Ja.
war. Ich war eigentlich immer jedes Jahr auf der Internorga, aber dann lange nicht mehr. Und dann war ich an einem Stand und da gab es vegane Currywurst. Und ich,
Ja.
oh Gott, naja, probier mal. Und ich war begeistert. Ich war begeistert von dieser Currywurst und von dieser Soße. Ist das für dich auch ein Thema? Oder sagst du, nee, 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 muss schon Fleisch drin sein?
Nee, überhaupt nicht, weil das Problem ist, die schmecken genauso wie eine normale Currywurst. Ich weiß nicht, warum man sich das antut, auf Deutsch gesagt. Man will ja gesund essen. Aber wenn du die Zutatenliste bei einer veganen Currywurst oder bei veganen Sachen guckst, dann
Was
sind
das noch da ist.
viel mehr E-Stoffe drin als alles
Ah.
andere. Also E-Stoffe sind immer nicht so günstig.
Nee, nee, nee.
Also günstig vielleicht von der Produktion her, aber eben halt, das ist, gesund ist das nicht. Also dann mache ich mir doch lieber Gemüse, eine Gemüsepfanne und da weiß ich, okay, das ist halt so, dann passt das. Aber ich muss doch kein veganes Schnitzel haben, wo so viel E-Stoffe drin sind, wo du sagst, ja, es schmeckt wie ein Schnitzel, da esse ich doch lieber kleinen Schnitzel oder lass es sein und hol mir einen Blumenkohl. Was
Naja,
auch sehr
ne?
lecker ist, im Blumenkohl schön panieren und anbraten, ist auch
Also du merkst
lecker.
schon, du bist der Spezialist. Wenn ich mal nach Frankfurt an Oder komme, dann lade ich mich bei dir zum Grillen ein. Du. Also
Nee,
ich
das
glaube,
wird teuer, das wird teuer.
oh. Ja, also du bist ja vor allen Dingen, ich finde ja, das, was du machst, ist ja cool. Du engagierst dich ja auch im sozialen Bereich sehr stark. Also Kinder, was machst du denn da noch alles und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
In das Soziale bin ich eigentlich gekommen nach meiner ersten Karriere 1999, wo ich angeschrieben wurde oder angesprochen wurde, und ob ich nicht was helfen kann. Da war die Frage für Mukoviszidose, ist eine
Ja,
Stoffwechselerkrankung, wo
ja,
die Kinder eben
genau.
halt damals im sehr jungen Alter gestorben sind. Ist eine Stoffwechselerkrankung, wo
Ja,
die Lungen eben halt nicht mehr so arbeiten.
ganz genau.
Das ist
Alles voller Schleim in den
Mukoviszidose.
Lungen. Ich kenne das, weil ich mal in der
Genau.
Intensivmedizin gearbeitet habe, ja.
Ja, und da habe ich mich dann engagiert mit der Frau Herzog von unserem damaligen Bundespräsidenten und war da auch Botschafter und fand es echt faszinierend, wie Kinder, Jugendliche oder da gab es noch sehr wenig ältere Leute, die alt wurden mit Mukoviszidose, wie die aber damit umgehen, in sozusagen dem Tod im Auge. Also das ist wirklich unglaublich gewesen. Und da habe ich gemerkt, durch meine Anwesenheit kann man eben halt Spenden generieren. Und das fand ich toll. Habe mich dann sozusagen da ein bisschen reingefuchst, bin dann Botschafter geworden, unter anderem vom Bärenherz, das ist ein Kinderhospiz in Leipzig, die ich jetzt schon seit 15 Jahren betreue. Und wir machen da einmal, zweimal im Jahr Grillen für die, jetzt kommt es, also für die Kinder, die im Sterben liegen, eher weniger logischerweise, aber für die Eltern, für die Pfleger, für die ganzen, die Mitarbeiter und jetzt kommt's für die Kinder, also für die Geschwisterkinder, weil die bleiben meist auf der Strecke. Man weiß selbst, wenn ein Kind krank wird, du hast zwei Kinder, dann ist es immer schwierig. Das andere Kind, was gesund ist, fällt immer ein bisschen hinten runter. Und so versuchen wir eben halt den Kindern auch schöne Momente zu liefern. Wir haben letztens wieder was gemacht. Da kam eben halt so eine Quadfahrer, Weiß nicht, ob du die
Ja,
kennst oder
natürlich,
ihr.
Quad, das kenne ich, klar, ja.
Und das
Mein
ist für
technischer Leiter,
Kinder
der hat
dann.
einen Quad gehabt, ja.
Ja, und das ist natürlich für Kinder, wenn die da hinten drauf sitzen oder selbst fahren dürfen, eine Freude. Und so versuchen wir dann immer kleine Veranstaltungen noch zu machen und da unter anderem eben halt für Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig, wo ich mich sehr engagiere, auch immer Geld sammle. Dann bin ich in so einem Golfverein, wir nennen uns Partisan. Das sind viele ehemalige Sportler. Unser Präsident ist Stefan Kretschmer, der Handballer.
Jo, jo, jo.
Und wir machen ein paar Golfturniere, eigene Golfturniere. Uns kann man auch buchen, dass eben halt irgendein Golfplatz sagt, okay, die holen wir jetzt her, die Chaoten. Und wir versuchen da Spenden zu generieren. Bei uns wird alles bestraft, was nicht gut ist für Golfen. Also sprich, ein Dreipad kostet 5 €, aber nicht nur für dich selbst, der den macht, sondern für jeden unserer Mannschaftskollegen und die alle mitspielen. Und was meinst du, was da für Geld zusammenkommt? Und wir haben im letzten Jahr knappe 30.000 eingenommen und haben die natürlich gespendet. Also logischerweise unter anderem an die Krankenhausclowns. Das sind Clowns, die, wenn Kinder im Krankenhaus liegen, gerade über die Feiertage, die eben halt in Krankenhäusern auftreten und ein paar Zauberkünstler machen. Die Ehrlich Brothers, die waren uns zu teuer. Also haben wir die Krankenhausclowns hier noch. Und so
Super.
eine Sache versuchen wir zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine Spende gemacht an die Butze. Das ist in Berlin ein Obdachlosenhaus für Kinder, die auf der Straße leben. Und die werden da 3, 4 Monate, kriegen die ein Zimmer mit einer eigenen Dusche, mit eigenen, sag mal, Unterstützung, wenn die einen Ausweis brauchen, neu, wenn die eben halt ins normale Leben wieder zurückgeführt werden sollten oder versuchen. Und die Butze haben wir eben halt auch unterstützt mit ein bisschen Geld. Und so versuchen wir eben halt, gute Dinge zu tun durch Sport, durch unsere Freizeit golfen.
Du hast auch eine Grasbeißerbande, die
Genau,
unterstützt.
das auch noch, ja,
Ja, was ist
da
das
könnt ihr
denn?
euch mal reinlesen. Die Grasbeißerbande ist im Prinzip auch eine Hospizarbeit. Das heißt, die Kinder liegen im Sterben und ja, versucht man eben halt die letzten Wünsche oder was da noch zu machen ist, eben halt zu helfen.
Also man sieht, du bist vielfältig engagiert und das mit Leidenschaft. Das merke ich, wenn du darüber berichtest. Und ich glaube, das ist ja etwas, was heute ein wenig zu kurz kommt. Verantwortung zu übernehmen, deswegen mache ich auch den Podcast, Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen aus der Lebensgeschichte heraus, etwas zu tun. Und das wird leider immer seltener. Und wir leben jetzt ja mittlerweile in einer Welt, wo auf uns ja gegeneinander immer mehr wird als miteinander. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, da etwas zu tun, mit einzugreifen. Und du machst da sehr, sehr viel, sehr löblich. Wenn du heute jungen Menschen was auf den Weg geben würdest, nicht unbedingt, wenn sie Boxer werden. Ja, will man heute überhaupt noch Boxer werden? Was meinst du?
Ja, wollen viele Boxer werden. Also da gibt's ganz, ganz viele. Ja, was ich auch gut finde. Aber Sport generell formt natürlich. Und man muss immer im Vorfeld wissen, das kann nicht jeder Nummer eins werden.
Nee.
Also gibt leider auch eine Silbermedaille oder eine Bronzemedaille, die aber dann im Profisport nicht mehr wirklich zählt. Also klar, die Silber bei Olympia oder bei der Weltmeisterschaft, klar, also keine Frage. Aber im Moment ist es wirklich immer nur Gold, Gold, Gold. Also,
Aber das
und das ist auch Quatsch.
Schlimmste muss ja der vierte Platz sein, weil der wird ja
Der
gar nicht mehr.
vierte ist der undankbarste, ja. Bei uns im Boxen gibt es den zum Glück nicht. Bei den Amateuren, da gibt es dann 2 Bronzemedaillen.
Das ist auch
Also
gut, zwar, ja, das ist sehr
da haben die
geschickt.
Glück, dass der nicht noch ausgeboxt wird, ja. Aber ich wollte sagen, Sport soll Spaß machen. Sport dient dazu auch, ich sag mal, viele, viele Instinkte zu fördern, zu kämpfen, weiterzumachen, Teamwork gerade. Also ist ganz, ganz wichtig. Du musst nicht unbedingt Einzelsportler machen, obwohl es dann auch dich prägt. Logischerweise, du bist ja zwar Einzelsportler im Boxring oder wo auch immer, aber du hast natürlich auch einen ganzen Trainerstab mit dahinter, du hast Kollegen und so weiter. Also bist du auch nicht wieder allein. Du hast Physiotherapeuten, du hast Ärzte, die dich betreuen. Das spielt ja alles eine große Rolle, aber Mannschaftssport ist eben halt auch der Knaller und ganz, ganz wichtig, um da eben halt anzudocken. Und Sport prägt eben halt auch immer wieder aufstehen, nach Niederlagen weitermachen. Und das ist ja für das Leben ganz wichtig. Nach dem Sport, nach dem sogenannten, nach der ersten Karriere, wenn überhaupt eine Karriere da ist. Und nicht immer träumen nur, sondern einfach machen. Und was ich vorhin sagte, ganz wichtig für junge Menschen, Fleiß schlägt Talent. Das ist aber auch für die alten Menschen. Weil immer ein bisschen fleißig sein kann schon was bringen. Gerade sind so die kleinen Anhaltspunkte, wo es sich genau wandelt, wo es dann kippen kann. Und dann sage ich, wenn ich da ein bisschen fleißiger bin, dann merkt man das auch. Vielleicht nicht immer gleich, aber später kommt es raus.
Lieber Axel, jetzt kann ich gar keine Frage mehr stellen, weil das Schlusswort hast du schon genannt. Das ist nämlich Fleiß schlägt Talent. Und das ist ein Satz, den man einfach mitnehmen sollte, weil es kommen viele Leute glauben, oh, ich werde von allein Millionär, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich mache dieses oder. Nein, verdammt nochmal, du musst ein bisschen fleißig sein, sonst wird es nicht funktionieren.
Nicht nur ein bisschen fleißig, also du musst schon da begeistert dabei sein und versuchen natürlich deine große Leidenschaft dann irgendwann vielleicht zum Beruf zu machen, wenn man das so sagen kann. Weil
Ja.
das bringt nichts, mit schlechter Laune aufzustehen, wenn ich Dachdecker bin und sage, jetzt ich muss jetzt wieder aufs Dach rauf oder ditte und heute regnet es mal, heute weiß ich auch noch nicht, vielleicht mache ich Mittag Schluss. Also schwierig, ganz schwierig. Also du musst schon ein bisschen Leidenschaft dafür haben.
Ja, lieber Axel, Leidenschaft und begeistert, dein leidenschaftlicher Talk, der hat mich heute begeistert und ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir das zweite Mal genommen hast.
Ja, sehr gern.
Danke.
Falls du noch was vergessen hast, ich bin noch mal da.
Super.
Super.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.